Das ist doch schön, wenn man sich am Sonntagmorgen trifft und grüßt. Ich hoffe, dass Sie jemanden neben sich hatten, der Sie gegrüßt hat. Wenn das nicht geschehen ist, dann war es sicher neuer unter uns. Da freuen wir uns besonders. Der war vielleicht noch etwas schüchtern. Das ist so schön, wenn wir uns kennen. Und am meisten freuen wir uns über solche, die zum ersten Mal oder selten unter uns sind. Wir hoffen, dass Sie sich wohlfühlen. Aber dass wir hier einander treffen, das wäre noch zu wenig, um heute Morgen zusammenzukommen, so viel uns das bedeutet. Wir sind im Namen Jesu beieinander. In seinem Namen wollen wir auch diesen Gottesdienst beginnen. Ich habe mich heute Morgen gefreut an der Losung im Losungsbüchlein: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Wir singen miteinander vom Lied 128, tut mir auf die schöne Pforte, 128, die Verse 1, 2 und 4. Gott ist gegenwärtig, 128. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir möchten dir heute Morgen unseren Dank bringen. Und wir sind traurig, dass wir nur so unvollkommen dich loben und dich preisen können. Du überschüttest unser Leben mit Gutem. Wir sind beschenkt an jedem Morgen neu von deiner Liebe. Und das ist so unbegreiflich, dass wir immer wieder in Sorgen und Ängste fallen, wo du uns doch beschützt und wo du diese Welt in Händen hast.
Wir bitten dich, rede heute Morgen so deutlich in unser Leben hinein, dass unser Glaube gestärkt und ermutigt wird, dass wir dir viel mehr zutrauen, dass wir uns rufen lassen in den Dienst für dich und dass du uns gebrauchen kannst, dass wir etwas wirken dir zur Ehre. Herr, du kannst große Dinge tun. Du hast gewaltige Wunder gewirkt. Wir bitten dich heute Morgen um das eine. Lass du diese Stunde nicht unnütz vorübergehen, sondern wirke du Großes an uns allen, an jedem. Du weißt, was jeder braucht und was jeden bekümmert. Wir wollen es dir in der Stille sagen. Wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Wir hören den Jugendchor. Vor ein paar Tagen bei der EKD-Synode in Osnabrück hat einer der Synodalen gesagt, er träume von einer Kirche, wo das wieder möglich sei, dass 30% der Teilnehmer junge Leute wären. Ich kann das jetzt nicht abschätzen, aber es könnte vielleicht bei uns so hinkommen. Da finde ich es aber noch schöner, nicht Prozentzahlen auszurechnen, sondern wenn uns die jungen Leute uns das ins Herz singen, nicht das ist wichtig, wie viel Prozent junge Leute sind, sondern dass Jesus Christus der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dass wir ihn über alle Dinge lieben. Ich träume von solchen Gemeinden, wo Jesus allein der Mittelpunkt ist. Ich möchte aus dem 2. Korintherbrief im 1. Kapitel lesen, von Vers 3 ab, 2. Korinther 1 von Vers 3. Dank für Gottes Trost in Bedrängnis. Das ist unerwartet, dieses Dankgebet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir die trösten können, die in irgendeiner Bedrängnis sind, mit dem Trost, den wir selber von Gott, mit dem wir selber von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir aber getröstet, so geschieht es zu eurem Trost, der sich darin wirksam erweist, dass ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren. Sie können das in den Paulusbriefen immer finden. Paulus hat kein oberflächliches Halleluja-Christentum gelebt. Er lebt nüchtern die Leiden, die ihm Christus in das Leben hineinlegte. Und bei ihm hat sich nicht alles aufgelöst, sondern er hat die Nöte getragen. Wir hatten gerade die Bibellese im 2. Thessalonicher Brief, wie er seinen Mantel vergessen hat. Da hat er darunter gelitten und den kleinen Schikanen des Lebens. Das waren die Nöte, unter denen er auch angefochten war. Das war ihm nicht zu wenig. Er war ein Mann, der darin gerade die Nähe Jesu erfahren hat. Auch diese Bedrängnis in Asien, die wohl viel tiefer hineinging in eine Verzweiflung. Dass wir beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir bereits am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, dass wir sterben müssten. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns auch aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch in Zukunft erretten wird. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit uns so gut von vielen für das Gnadengeschenk, das uns zuteil wurde, vielfältig Dank gebracht wird.
Durch das Leben und du weißt nicht aus noch ein. Du
Philipper 2, Vers 13 steht unser Predigtext heute. Wir haben die Faustpfänder des Glaubens, das sind Worte, auf die wir uns berufen können, wenn uns die Geborgenheit fehlt, die wir brauchen. Müht euch um euer Heil. Da gefällt mir jetzt der alte Luthertext mehr. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Statt Mühen, das Schaffen, das sicher mehr der Paulussprache gerecht wird. Denn Gott ist, der in euch das Wollen wie das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Herr, segne dieses Wort an uns. Amen. Wir haben heute diese Predigt überschrieben, gute Fortschritte. Das ist so ein alter Wunschtraum in meinem Leben. Ich will nicht immer bloß so ein Anfängerchrist sein. So wie man beim Autofahren froh ist, wenn man hinten das Zettelchen wegmachen kann, Vorsicht Anfänger, so möchte ich auch in meinem Glaubensleben über die ersten Stolperschritte hinwegkommen und ein stabiler, brauchbarer Christ werden, der zur Ehre seines Herrn lebt. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, wurde mir deutlich, das ist bei mir eine Not. Vielleicht treffe ich jetzt auch Dinge, die Sie schon lange beschäftigen. Das mit den Fortschritten, das funktioniert meist nicht. Das hat am eindrücklichsten John Bunyan in seinem Buch In der Pilgerreise gemalt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses uralte Buch der Puritaner kennen, das dieser Kesselschmied, der lange Zeit im Gefängnis war, geschrieben hat. Und er hat dargestellt, wie der Christ sich entschließt, Jesus nachzufolgen. Und gleich am Anfang seines Weges, den er geht, da kommt er plötzlich auf den schwankenden Boden. Unter seinen Füßen hat er einen unsicheren Tritt. Und er geht weiter und dann sinkt er plötzlich ein. Und er erschrickt, wo bin ich denn hingeraten? Er sucht nach einem Weg, er findet keinen Weg mehr. Und dann geht er ein paar Schritte da weiter und dann da. Und er sinkt immer tiefer in den Morast ein. Und je mehr er sich weiter da durchkämpft, merkt er, das ist hoffnungslos, es ist ein richtiges Moor, da ist kein Entkommen. Ich bin ein Verlorener. Und er merkt, dass er in den Sumpf der Verzagtheit geraten war. Und er will John Bunyan sagen, Fortschritt im Christenleben führt in den Sumpf der Verzagtheit. Er war ganz verzweifelt, hat um sich geschlagen, hat gekämpft. Und je mehr dieser Christ da sich bemühte, sich zu befreien aus diesem Sumpf und seinem Ziel der himmlischen Heimat näher zu kommen, sinkt er nur tiefer ein. Und diese dunklen Schlammfluten, die kommen ihm immer bedrohlicher näher. Und er weiß, ich kann da nicht entrinnen. Und dann geschieht plötzlich das Unerwartete. Da ist eine Hand und die zieht ihn aus diesem Schlamm heraus und stellt ihn auf den festen Grund. Und da fragt dieser Christ, warum hat denn der König noch diesen unguten Weg hier gelassen? Das ist ja schlimm, wenn Leute aufbrechen und zum ewigen Leben kommen wollen. Dann müssen sie durch diesen Sumpf durch. Dann wird ihm erklärt, der große König hat schon versucht, diesen Sumpf trocken zu legen. Er hat sicher 20.000 Karren, ach nein, sagt er, Millionen Karren von Unterweisung hineingekippt. Aber es ist merkwürdig, dieser Sumpf, der trocknet nicht aus. Dieser Sumpf bleibt, er wird gespeist vom Morast der Sünde und des Verderbens dieser Welt. Aber warum hast du nicht Acht gehabt, lieber Freund? Da war doch der Weg der Verheißungen. Warum bist du nicht in die Fußstapfen der Verheißungen getreten? Aber der Christ sagt, ich ging geradewegs, so wie ich mir es vorstellte, den nächsten Weg und wollte so rasch wie möglich ans Ziel kommen. Und dann wird ihm erklärt, du kannst diesen Sumpf nur überwinden, wenn du in die Verheißungen hineintrittst, in diese Fußstapfen, dann wirst du fest treten können, das ist der einzige Weg, wo man hindurchgehen kann. Jetzt möchte ich heute Morgen darüber mit Ihnen sprechen. über den Sumpf der Verzagtheit, über die Fortschritte im Christenleben, weil die immer wieder in diesen Sumpf hineinführen. Und damit Sie nicht denken, ich sei ein Einfallspinsel, habe ich heute Ihnen zur Freude 5 Teile gemacht. Ich denke, Ihre Kapazität des Gedächtnisses nimmt zu und so können wir heute einmal mit 5 Teilen es riskieren und Sie vergessen nachher nicht 2. Das ist mir wichtig, dass wir da ein paar Merksätze uns einprägen. Das Erste, wir müssen aus dem Sumpf der Verzagtheit heraus. Ist das wirklich so mit den Christen, dass sie da hineingeraten, wenn sie Fortschritte machen? Heute werden mehr und mehr Christen irritiert. Da wird ihnen gesagt, wenn du richtig glaubst, dann hast du diese Nöte nimmer. Dann hast du keine Anfechtungen mehr. Andere, die haben ein Patentrezept und sagen, du brauchst eine besondere Handauflegung. Andere sagen, du musst dich einer bestimmten Gemeinschaft anschließen. Ich halte dies für sehr irreführende Wege. Ich bin froh, dass Apostel Paulus offen davon geschrieben hat, dass er auch verzagt war, so dass er nicht mehr leben wollte. Und wenn Sie meinen, Sie könnten sich dann drüber wegbetrügen, sind wir nur unehrlich gegen uns selbst. Fortschritte im Christenleben führen zwangsläufig in tiefes Verzagen hinein, einfach deshalb, weil wir diesen irdischen Leib an uns tragen, diesen Leib, der ja auch noch im Sterben zerbrochen werden muss. Und wir Christen sind bei aller Nähe unseres Herrn immer noch auch irdene Gefäße, irdene Pütte, die zerschlagen werden. Ich freue mich, wenn Sie gegenwärtig in einer fröhlichen Zeit drin sind. Dann lassen Sie mich heute Morgen zu denen reden, die hergekommen sind und mutlos und verzagt sind. Die sagen, ich wollte mit meinem Glauben ganz Stuttgart anstecken und ich spüre, dass in meinem eigenen Leben so viele Hemmnisse sind. Ich bin wie eingesperrt, ich kann das nicht leben. Die traurig sind, dass die Sünde noch so viel Raum in ihrem Leben gewinnt. Und da wird man sehr verzagt und sehr traurig. Und da sind so viele da, die sagen, ich wollte noch ganz anders meinem Herrn dienen und ich kann es nicht. Und da stecken sie im Sumpf und dann wollen sie sich freikämpfen und je mehr sie sich damit beschäftigen und sich damit anlegen, umso verzwungener wird alles und umso tiefer geraten sie in diesen Sumpf hinein. Das ist ja der Grund, warum so viele Christen nicht mehr fröhlich sind und nicht mehr lachen können. Das ist eine Erfahrung, die man macht, sobald man mit Ernst dem Herrn dienen will, sobald man sein Leben dem Herrn heiligen will und zur Verfügung stellt. Das ist schlimm, dass wir in dieser Welt umstrickt sind von der Sünde, die uns träge macht, so nennt es der Hebräerbrief. Und dass auch erfahrene, erprobte Christen nicht davon verschont werden. Und das kann man dann gar nicht verstehen, dass sogar der Jakobusbrief sagt, wir sollen es als Freude ansehen, wenn wir von Versuchungen angetastet werden. Wir denken doch immer, das Christenleben ist so ein fröhliches Losziehen und das Pfeifen von fröhlichen Siegesliedern. Und dann geht es in den Sumpf der Verzagtheit hinein. Wir müssen heraus aus diesem Sumpf. Ja, wir müssen heraus. Aber der Herr hat uns hineingeführt, weil er uns das zeigen will. Es ist an unserem christlichen Leben nie ein Stückchen eigenes Können dran. Und das müssen wir unter Schmerzen und bitteren Erfahrungen fühlen. Wir bilden uns das oft ein nach unserer Bekehrung, wie wenn wir das unter die Füße kriegen. Und dann wollen wir es dankbar buchstabieren. Herr, du hast uns in Nöte geführt. Und du zeigst uns täglich unsere Ohnmacht. Und dann stecken wir im Sumpf der Verzagtheit und wollen alles hinwerfen und sagen, wir taugen nicht. Wie hat Paulus gesagt? Das geschieht aber, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf den Gott, der Tote lebendig macht. Bei diesem Gott gibt's kein Unmöglich. Dieser Gott kann auch durch uns wirken, durch Leute, die im Sumpf der Verzagtheit stecken. Gerade solche Leute nimmt er in Dienst, solche Leute ruft er. Und wenn sie sagen, ich tauge nicht, ich bin nicht fähig, dann ruft sie heute Morgen der Herr. Dann hat sich's gelohnt, dass sie hergekommen sind. Er will durch sie hindurch wirken. Zweitens, wo ist die Hand, die uns herauszieht? Wo ist die Hand, die uns herauszieht? Da sagen manche Leute, ich bin ganz abgemagert, sage ich, haben Sie ein Leiden? Nein, das ist die Traurigkeit. Wie viele Menschen sind heute seelisch zerbrochen, traurig, müde geworden? Wenn Sie wirklich das ernst nehmen mit Ihrem Glauben, dann muss das Sie in schlimme Nöte bringen. Sie hofften, etwas darzustellen von dem neuen Leben, und es gelingt ja gar nicht. Ich wollte das ja ganz anders meine Kinder spüren lassen. Ich wollte das ganz anders Sie als Gemeindeglieder erfahren lassen, dass die Liebe Christi mich drängt, und Sie sehen nur immer wieder die Schalen meiner ungeheiligten Persönlichkeit. Und Sie sehen nur immer, dass da andere Geister in mir wohnen. Wo ist denn die Hand, die mich hält? Ich habe sie nur im Glauben. Ich habe sie nicht im Schauen. Darum bin ich so skeptisch gegen die vielen äußeren Zeichen, die heute gefordert werden. Ich bin skeptisch, wenn dann immer von Handauflegung und anderen Dingen geredet wird. Ich lege sie Ihnen gern auf, aber es bleibt das Glauben. Wir sprachen am letzten Sonntag, dass auch die Sakramente Ihnen das Glauben nicht ersetzen können. Auch die Kirchenmitgliedschaft macht es doch nicht aus, sondern Glauben ist. Wo ist die Hand Jesu, die mich hält? Da sagt Paulus, Christus ist, der in euch wirkt. Ist das wahr? Auch wenn ich es nicht spüre. Auch wenn Sie es nicht spüren. Wenn Sie sich Jesus öffnen im Glauben, wenn Sie sich ihm übergeben zum Dienst, wenn Sie sich ja für ihn entscheiden, dann kann Paulus sagen, Christus wirkt in euch. Ja, das ist mir gerade die große Frage. Wirkt Christus wirklich in mir? Ich sehe in meinem Leben noch unheimliche Mächte wirken. Und ich kann nicht einmal eine Grenze ziehen zwischen den dämonischen Mächten und der Sünde, die sich in meinem Leben findet. Und den bösen Dingen, dem Neid und dem Hass, der Leidenschaften, der Unreinheit. Woher kommt denn das? Ist das nicht die Macht des Fürsten dieser Welt? Wo ist denn die Hand, die mich herauszieht? Und Paulus sagt, Gott ist, der in euch wirkt. Das Wollen, schon das Wollen ist ein Wirken Christi. Jetzt ist gerade der Punkt, der Ihnen so viel Not macht, der Anlass Ihrer Freude. Ein abgestumpfter Mensch, der wird nie leiden an dem Zwiespalt seines Herzens. Der wird nie unter seiner Sünde traurig sein. Der wird nie daran leiden, dass er nicht Christus vollkommener dienen kann. Die meisten Menschen sind so abgebrüht, die sagen, es ist doch gar nichts dabei. Es gibt doch Kirchengrößen, die lässt es völlig kalt. Für dieses Wort Sünde nichts Aktuelles, das macht ihnen keine Not. Wenn in ihrem Leben ein Wollen aufbricht, sagt, ich will raus von dem unheiligen Leben, ist Gottes Wirken in ihrem Leben. Gott wirkt in euch. Und das Wort, das hier für Wirken steht, ist das griechische Energein. Das wird in der Bibel nur zweimal, immer in zwei Bedeutungen gebraucht. Einmal für das Wirken der unheiligen, ungöttlichen, dämonischen Mächte. Die wirken. Die satanischen Mächte dieser Welt. Und dieses Wort Wirken wird noch genauso genommen für das Wirken Jesu und das Wirken der Missionsboten, die durch die Welt ziehen. Gott ist, der in euch wirkt. Der Gott, der mit Energie in ihrem Leben tätig sein will. Das ist mir wunderbar. Ich darf es glauben. Gott wirkt in mir. Gott wirkt in mir. Dann ist das ja viel größer. Ich darf das schon erkennen, da, wo dieses Wollen aufbricht, wo ich traurig bin über mein bisheriges Leben. Und da werde ich sensibel für das Neue, für das Schöne, das aus meinem Leben werden soll. Ich freue mich an der Hand, die mich hält, die mich herauszieht aus diesem Sumpf. Das Dritte, das schafft Gott ganz allein. Können Sie es noch behalten? Wir brauchen fünf, Sie müssen heute auf Draht sein. Wir müssen Sumpf raus, die Hand, die uns hält, war das Zweite. Gott schafft das ganz allein. Ja, jetzt fangen ja die Schwierigkeiten an. Ich will das zwar, Wollen habe ich wohl, sagte Paulus. Der hat das einmal so richtig durchgekämpft. Wollen habe ich schon, aber das Vollbringen, das kriege ich nicht hin. Ich nehme mir so viele Dinge vor, auch im Glaubensleben. Und dann sind so viele Hemmnisse da. Das fängt morgens beim Bibellesen an, bei der Stille, die ich kaum vollbringe, weil mir die Zeit und die Ruhe fehlt. Und dann will ich viel freundlicher sein zu meiner Umgebung. Und Sie können ja all die Dinge, aber das Vollbringen gelingt doch bei uns nicht. Bei uns ist das ein Gegensatz, Wollen und Vollbringen. Die kriegen wir nicht zusammen. Darum sagt Paulus, Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Er kriegt die beiden Teile in ihrem Leben wohl zusammen. Jetzt ist im Christenleben nur wichtig, dass sie sich ganz in die Hände Gottes fallen lassen. Das ist der schwierige Schritt des Glaubens. Herr, du machst das für mich. Ja, wie? Ich weiß noch, wie ich in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen bin, hier in Stuttgart, wie das für mich eine Offenbarung war. Ich habe das oft vorher gehört, aber wie ich diesen Schritt selber vollzogen habe, in meiner Verzagtheit, in meinem Scheitern, mich einfach Christus zu überlassen, in seine Hände fallen zu lassen. Und das bleibt bis heute meine einzige Möglichkeit. Über dieses wachse ich nicht hinaus, denn es gibt nichts Größeres, als in die Hände Jesu zu fallen, so wie es der Chor uns vorhin gesungen hat, geborgen zu sein in den Armen Jesu. Ich bin ein alter DLRG-Rettungsschwimmer. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und da gibt es ein Rezept für die Rettungsschwimmer. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist ein Strampelnder, den sie retten müssen. Denn da sind manche Rettungsschwimmer umgekommen. Die haben in ihrer unsinnigen Tätigkeit oft den Rettungsmann erwürgt oder haben ihn so umklammert an den Armen, dass es gar nicht zur Rettung kam. Das Beste, was ihnen passieren kann, ist nahezu bewusstloser, den sie rausziehen müssen. Dann können sie ganz sanft, können sie ihn über die Wasseroberfläche ziehen. Und das ist mir immer ein Bild gewesen fürs Glauben. Jesus kann uns nur retten, wenn wir uns ganz ihm überlassen. Dann sagen Jesus, in dir sei es begonnen, mit dir sei es vollendet. Ich bring das nicht hin ohne dich, ich schaffe das morgen nicht, ich schaffe das auch nicht mit dem Sieg über die Sünde nicht. Aber du bist doch der Sieger, du bist der, der die Welt in Händen hat. Du bist der, dem alle Mächte gehorchen müssen. Es ist dir doch ein kleines in meinem Leben, Neues zu beginnen. Wo sie so ihr Christenleben beginnen, ist es nicht unter den Krampf des Überlebenwollens gestellt, sondern unter die Freude des Sieges Jesu. Und sie können an die Arbeit gehen und sagen, in mir ist nicht die Kraft und ich kann das nicht. Aber der Herr ist groß, der Herr ist wunderbar, dass er sogar in solchen schwachen Leuten arbeiten kann. Da steht im 2. Thessalonicher Brief einmal auch von Paulus, dass am Ende der Zeit der Wiederchrist wirken wird durch Zeichen und Wunder. Wieder dieses Wirken, dieses Energein. Er wird die Welt betören. Die Menschen werden auf ihn hereinfallen. Sie werden darauf schauen und sagen, schau mal, was dort geschieht. Sie werden an dem Wunderbaren, dem Wunderfitzigen sich aufhalten. Und da ist doch Gott, der in euch wirkt. Gott so praktisch, so erfahrbar. Sie dürfen die Siege Jesu erfahren tagtäglich in ihrem eigenen Leben. Da sind die Wunder Jesu so groß. Da sind sie so mächtig, dieser Herr, der in ihrem Leben das fertig bringt, dass er ihr störrisches Herz überwindet, der es fertig bringt, dass sie ihren Freunden nicht nur zur Not leben, sondern ein Geruch des Lebens werden, zum Leben, dass andere durch sie das Heil finden. Viertens, das ist Gottes Markenzeichen, das ist Gottes Firmenzeichen. Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Menschliches Kennzeichen ist, dass Wollen und Vollbringen auseinanderfällt. Bei Gott ist sein Markenzeichen, sein Emblem, an dem man ihn erkennt, dass er seine Sache zu Ende führt. Ich bin so froh, dass wir nicht dauernd von den Niederlagen reden müssen. Wir haben ja heute diese Krankenschwestern da, die dieses Seminar machen. Und viele andere, die für Jesus tätig sein wollen. Wir wollen das jetzt weglegen und sagen, Jesus braucht uns und dann ist meine Schwäche und mein Versagen kein Hemmnis mehr für ihn. Gott wirkt beides, Wollen und Vollbringen. Das ist sein Firmenzeichen, nach seinem Wohlgefallen, nach seiner, ich würde fast sagen, nach seiner Schablone. Das ist seine Art, das ist sein Umgang mit uns. So gefällt ihm das. Das macht ihm so Spaß, dass er seine Sachen zu Ende durchzieht. Wenig vorher im ersten Kapitel hat Paulus geschrieben, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch zu Ende führen. Das Einzige, was so Not macht, wenn wir es selber zu Ende führen wollen, dann wird das ein Unglück. Wenn er es zu Ende führen kann, ist er Herr und König über ihr Leben. Dann habe ich gar keine Sorge. Wo Jesus Christus im Mittelpunkt auch unseres Dienstes steht, unseres Familienlebens, unseres Ehelebens, unserer Dienste, Berufsaufgaben, in denen wir sind, da habe ich gar keine Sorge. Er wird es zu Ende führen. Wo sie sich durch sein Wort leiten lassen, wird der Herr sie einsetzen können, vielen Menschen zum Segen. Und da, wo sie es mit frommem Anspruch selber machen wollen, mit frommen Worten, aber nicht im Glauben ihm überlassen, wird es nicht gelingen. Werden sie Elend scheitern, nach seinem Wohlgefallen. Das ist der vierte Punkt, das ist sein Markenzeichen. So gefällt es ihm einmal, das zu Ende zu bringen, das zum Ziel zu führen. Das ist seine Absicht und sein Plan. Und nun fünftens, jetzt kommt der Hauptpunkt. Das muss uns anspornen. Ist doch ein bisschen viel, was man behalten muss. Aber das fünfte dürfen Sie nicht vergessen. Das muss uns anspornen. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ja, wie? Jetzt ist doch ein Widerspruch. Gerade haben wir noch gehört, Gott ist, der es ganz allein mit uns macht. Und jetzt sagst du plötzlich, ich muss doch noch schaffen, dass ich selig werde. Da haben ja die Denker sich schon also wirklich ihr Gehirn ausgehängt an dieser Sache. Das ist wieder so ein Punkt, wo sie sagen müssen, die Logik kann die Geheimnisse Gottes nicht fassen. Ich habe heute mal versucht, es umgekehrt anzupacken. Und ich glaube, so kommen sie an dieses Geheimnis nur heran. Gott will sie retten. Gott will das Vollbringen des neuen Lebens auch in ihrem Leben durchsetzen. Jetzt sagt Paulus, darum müssen sie hart zupacken. Schaffen sie. Schaffen sie, dass dieses nun auch in ihrem Leben sich verwirklicht. Ich suche immer Bilder und denke, wenn wir Bilder haben, dann haben wir es einigermaßen begriffen. Und dann dachte ich, ist ganz normal. Weil ich Augen habe, schau doch. Guck doch hin, du kannst doch sehen, weil du Augen hast. Weil du Füße hast, kann ich sagen, steh auf und geh. Weil Christus das Wollen und das Vollbringen wirkt in seiner mächtigen Energie, kann ich sagen, schaff doch. Jetzt geh mit Leidenschaft in die Nachfolge Jesu. Jetzt arbeite Tag und Nacht für den Herrn, du wirst reich beschenkt, das ist nichts vergeblich. Lege auch in deiner Glaubenshingabe ganzen Ernst und willentliche Hingabe, nicht weil du es vollbringen kannst, sondern weil Gott es vollbringt. Gerade darum hat es einen Sinn. Ich kann nicht mehr verstehen, wie Menschen da behaupten, das sei ein Gegensatz. Sie verstehen, dass unsere menschliche Logik hier die göttlichen Gesetze nicht fassen kann, weil sie etwas ahnen von dem Geheimnis. Weil Gott in meinem Leben wirken will, darf ich nun die Sünde hassen. Darum erfordert das einen Bruch und ein Neinsagen zu unguten Wegen. Darum fordert das Umkehr. Darum will ich mit einem neuen Eifer sein Wort studieren. Darum will ich viel mehr beten. Darum will ich ihm viel größere Wunder zutrauen. Er wirkt ja, gerade darum will ich schaffen. Wie wenn das Menschen untätig machen könnte. Ach, dann kann man ja die Hände in den Schoß legen. Dann macht ja Gott alles. Solch eine törichte Sache. Wenn unser Herr heute am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal Großes tun will, wenn er das Wollen und das Vollbringen schafft, dann möchte ich mein Geld zur Verfügung stellen, meine Zeit ihm ausliefern und hergeben, damit er etwas Großes machen kann. Ist der Teufel so ein verblendend wirkender, dass er das in Christen fertiggebracht hat, dass sie über diesem wunderbaren Wort genau das Gegenteil erkennen. Ach, dann stecke ich eben im Sumpf und dann will ich im Sumpf stecken bleiben. Ich kann es ja sowieso nicht machen, der Herr muss es ja machen. Dann kann ich eben auch nicht heraus, so wie man sich in seiner Schwermut gefallen kann. Schaffet! Müht euch um euer Heil, der Herr will es. Der Herr will heute durch sie Großes und er ruft sie, dass sie heute ihr Heil ergreifen und leben und dann praktizieren in ihren vielfältigen Lebensaufgaben, in denen sie drin stehen. Der Herr segne sie. Amen. Und nun singen wir vom Lied 500, die Verse 2, 5 und 6. Im Anschluss daran wird Miss Barbara Simpson von der Christian Fellowship aus Australien, die gerade dieses Seminar hält, ein kurzes Wort zu uns sagen. Wir freuen uns immer wieder, wenn Besucher uns auch grüßen im Gottesdienst. Sie tut eine große Arbeit unter den Krankenschwestern, um ihnen den Dienst in diesem Amt deutlich zu machen, den sie dort für Jesus tun können.
Thank you. Thank you for having me here this morning.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein kann heute Morgen.
I cannot understand what you are saying.
Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen.
Or singing.
Oder singen.
But I feel a fellowship in the Lord Jesus Christ.
Aber ich fühle die Gemeinschaft in dem Herrn Jesus Christus.
That is beautiful.
Das ist herrlich.
And I thank you.
Und ich danke Ihnen.
Some of us have been meeting in your hall this weekend.
Einige von uns sind im Gemeindehaus an diesem Wochenende gewesen.
With a theme
mit dem Thema
taken from Galatians 5 and 13.
Das von Galater 5 Vers 13 genommen ist.
Endeavoring to learn as it tells us to be.
Dass wir versuchen zu lernen, wie wir sein wollen.
That through love we should serve one another.
Dass durch Liebe einer dem anderen diene.
The Nurses Christian Fellowship seeks to serve nurses worldwide.
Die Nurses Christian Fellowship International versucht, den Krankenschwestern in der ganzen Welt zu dienen.
We want to help nurses find Jesus Christ as their savior.
Wir möchten, dass Krankenschwestern den Herrn Jesus Christus als ihrem Heiland finden.
And to help them apply what they believe as Christians.
Und ihnen helfen, dass sie das, was sie glauben als Christen, anwenden in ihrem Beruf.
To their nursing practice, you said it. This is my job.
Das ist mein Beruf.
One day my job took me to a hospital in Sydney.
Eines Tages meine Aufgabe brachte mich nach Sydney in ein Krankenhaus.
Where I taught a group of nurses about crisis and spiritual needs of people.
Wo ich eine Gruppe Schwestern unterrichtete über Krise und geistliche Bedürfnisse.
Afterwards, a nurse came to me.
Danach kam eine Krankenschwester zu mir.
Somehow she looked old for her years.
Sie sah irgendwie alt für ihr Alter aus.
She was very anxious.
Sie war ängstlich.
She had a wild, restless look in her eyes.
Sie hatte einen wilden, ruhelosen Ausdruck in ihren Augen.
And beneath it I felt a sad desperateness.
Und darunter spürte ich eine Traurigkeit.
And somehow she looked a little familiar.
Irgendwie kam sie mir bekannt vor.
She asked me to have coffee with her.
Sie fragte mich, ob wir zusammen Kaffee trinken könnten.
There I learned that I'd met her before.
Und da erfuhr ich, dass ich sie schon vorher einmal getroffen hatte.
But I would not have recognized her.
Aber ich hätte sie nicht erkannt.
5 years earlier, she had been at a camp.
5 Jahre vorher waren wir zusammen in einem Lager gewesen.
That the Nurses Fellowship organized for schoolgirls.
Das die Nurses Christian Fellowship für Schüler organisiert hatte.
Who were interested in becoming nurses.
Die daran interessiert waren, Krankenschwestern zu werden.
I could remember her then.
Ich konnte mich dann daran an sie erinnern.
She was a young, attractive girl.
Sie war ein junges, hübsches Mädchen.
Very musical.
Sehr musikalisch.
Very alive.
Sehr lebendig.
And a leader.
Und eine Leiterin.
She'd been very interested in all that we had taught.
Sie war sehr interessiert in allem, was wir gelehrt haben.
Both about Jesus and about nursing.
Beides, was wir über Jesus sagten und über Krankenpflege.
But she left the camp unwilling to trust Jesus with her life.
Aber sie verließ das Lager und wollte Jesus nicht vertrauen.
Now 5 years later she was a different person.
Jetzt 5 Jahre später war sie eine ganz andere Person.
She told me about the sad years she had spent between.
Sie hat mir von diesen traurigen Jahren erzählt, die dazwischen lagen.
Of how she had begun to take drugs.
Wie sie anfing, Drogen zu nehmen.
That now she felt trapped and defeated.
Dass sie jetzt sich gefangen fühlte und niedergeschlagen.
She told me that in those 5 years.
Sie hat mir erzählt, dass in diesen 5 Jahren.
Somehow she'd always met up with Christians.
Sie immer mit Christen zusammen gewesen ist.
She felt as though God was chasing her.
Sie hat sich von Gott verfolgt gefühlt.
And then I had to turn up at the hospital that day.
Und dann musste auch ausgerechnet ich an dem Tag in dem Krankenhaus sein.
When she was about at the end of as far as she could go.
Und dann war sie am Ende.
Some of us met and prayed for her.
Einige von uns kamen zusammen und haben für sie gebetet.
Some weeks later she arrived at my house.
Einige Wochen später kam sie bei mir zu Hause an.
She walked in the door and threw a bottle of pills at me.
Sie kam durch die Tür und warf mir eine Flasche Pillen entgegen.
She sat down in the chair.
Sie setzte sich in den Sessel.
And said, "Today I've decided to let Jesus have a try with my life."
Heute habe ich entschieden, dass Jesus einen Versuch mit meinem Leben machen soll.
She had not an easy time after that.
Sie hatte danach keine leichte Zeit.
But she began to study her Bible.
Aber sie fing an, ihre Bibel zu studieren.
It came alive to her.
Sie wurde lebendig.
She seemed to come alive to us also.
Sie wurde für uns in unseren Augen auch lebendig wieder.
She found a church.
Sie fand eine Kirche.
She began to attend the Bible study group that the fellowship ran for nurses in the hospital.
Sie fing an, die Bibelgruppe für Schwestern zu besuchen, die das die im Krankenhaus war.
That was just 2 years ago.
Das war gerade vor 2 Jahren.
Many people have shared in Debbie's life since then.
Viele Leute haben an Debbies Leben Anteil genommen.
Today God is in charge of her leadership abilities.
Heute nimmt Gott die Verantwortung dafür.
Gifts, leadership.
Yeah, that's bad. Heute ist Gott in der Position, dass er ihre Leitungsfunktion gebraucht.
And she is using those gifts.
Und sie gebraucht diese Gaben.
To help bring other nurses to know Jesus.
Um andere Schwestern dazu zu bringen, um Jesus Christus kennenzulernen.
And to help them become as excited as she is.
Und ihnen zu helfen, dass sie genauso freudig sind wie sie selber.
About being a Christian nurse.
Darüber, dass sie eine christliche Krankenschwester ist.
With all the privileges that that is.
Mit all den Vorrechten, die daran hängen.
There are many Debbies in this world.
Es gibt viele Debbies in dieser Welt.
Both in Australia and I think in Germany too.
In Australien und ich glaube auch in Deutschland.
Some struggle with despair, unaware.
Einige kämpfen mit Verzweiflung, die sie überhaupt noch nicht einmal wahrnehmen.
And unable to trust God.
Die unfähig sind, Gott zu vertrauen.
Some have come to trust God.
Einige vertrauen Gott.
And are hungry for help.
Und sind hungrig nach Hilfe.
To grow in their faith.
Dass sie im Glauben wachsen.
Some are struggling with difficult nursing situations.
Einige kämpfen mit schwierigen Situationen in der Pflege.
And are wanting help with their problems.
Und möchten Hilfe in ihren Problemen.
There are others who have accepted responsibility.
Da sind andere, die Verantwortung übernommen haben.
To serve God,
Gott zu dienen,
in a ministry amongst nurses,
in einem Dienst unter Schwestern.
In each country we need more such nurses.
In jedem Land brauchen wir mehr solche Schwestern.
Willing to serve other nurses,
die willens sind, anderen Schwestern zu dienen.
So that other nurses too,
so dass auch andere Schwestern,
can be excited about being Christian nurses.
Dass sie freudig sind, auch Christen zu werden.
Vielen Dank, Miss Simpson und Frau Seemann. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das ist deine Kraft, dass du Menschen herausholen kannst. Aus der Gottesferne, aus der Leere des Lebens. Ohne dich ist alles sinnlos und hat alles keinen Wert. Wir wollen dir danken, dass du uns den Weg zeigst und dass du uns rufst durch dein Wort. Und wir möchten dich bitten, dass wir jetzt wieder festen Grund finden bei dir. Du wirst es allein schaffen, mit dem Wollen und mit dem Vollbringen auch bei uns. Dir bringen wir unser ganzes Leben mit all den Aufgaben, in die du uns hineingestellt hast, wer wir auch sind, in allen unseren Verpflichtungen, in denen wir stehen. Herr, nimm unser Leben und mach du etwas Großes zum Lobe deiner Herrlichkeit daraus. Du kannst große Wunder auch heute wirken. Wir wollen sie in unserem Leben erfahren,
Gib uns ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist und mach uns dienstbereit für dein Reich und für deine Sache. Dir befehlen wir auch diese Arbeit an, der Nurses Christian Fellowship. Segne alle weltweit, die in diesem Dienst für dich stehen und die dir dienen wollen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir lassen den Liedvers noch wegfallen. Ich will Ihnen nur noch bekannt geben, Sie können stehen bleiben. Den Notizenzettel brauchen Sie, diesen gelben mit unseren Veranstaltungen. Dann läuft jetzt dieser Joni-Film, wo Sie vielleicht noch Berufskollegen drauf aufmerksam machen können. Dann haben wir an unserem Büchertisch drei Bücher von Dr. Paul Müller, der ja seit 25 Jahren Multiple Sklerose hat. Und der darüber spricht, wie Gott im Leiden wirkt, ein Buch für Kranke und ein Seelsorgebuch. Ich möchte Sie auf diese Bücher ganz besonders hinweisen, dass Dr. Paul Müller mit weit über 80 Jahren lebt und wirkt, oft in großer körperlicher Schwachheit, ist ein Wunder Gottes. Hinten bei den Drucksachen liegen Gebetskärtchen von Dr. Köpke, dem Arzt aus der Indianermission Südamerikas, der jetzt wieder ausreist, die für die Fürbitte das mitnehmen wollen. Unser Opfer heute ist für die Ausbildung von einheimischen afrikanischen Theologen, dass Boten mit dem Evangelium in Afrika des Herrn Namen verkündigen können. In diesen Prospekten, rot umrandet, die hinten liegen, Hilfe für Brüder, ist Näheres beschrieben, bis hin zu Fotos. Danke für alle großen Gaben und kleinen Gaben, die Sie gegeben haben. Im Glauben beten Sie bitte für dieses Werk, dieses Seminars in Bangui. Wir wollen ja ein Studentenhaus dort stiften. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.